Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Schöne. Der kommt an.
Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zurück zu eurem DFP, Deutschen Fußball Podcast. Wir sind back wie Bo Svensson. Und damit möchte ich direkt mal einsteigen ins DFP-Pokalfinale. RB Leipzig unterliegt Dortmund. Edin Terzic wird Pokalsieger. Tim, was war deine erste Reaktion?
Ganz kurz, bevor du anfängst. Ich finde es einfach cool, Johnny, dass du uns alle vorgestellt hast, aber egal, mach weiter.
Ich bin Moritz, ich bin auch dabei.
Ja, finde ich gut. Also ich fühle den Vibe auf jeden Fall der Folge jetzt schon. Ich muss sagen, mir ist das DFB-Pokalfinale dieses Jahr ziemlich am Arsch vorbeigegangen. Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich hatte während der ersten Halbzeit deutlich Besseres zu tun. Ich habe versucht zu kochen. Und ich sag mal so.
Was denn?
Ja, also, ja, mein Mitbewohner, Grüße gehen raus an Yoshi, du wirst es sicherlich hören. Fan der ersten Stunde. Hat natürlich auf seinem Weg in Richtung München ein bisschen was im Kühlschrank gelassen. Von daher gab's Brokkoli, Fleisch und mega geil Nudeln. Ja, war okay. Ein bisschen trocken, Pesto dazu, war okay. Also ich hätte es schlimmer erwartet, aber deswegen kann ich ehrlich gesagt zu dem Spiel nicht viel sagen. Ich finde es krass, dass Dortmund sich so, vor allem in der ersten Halbzeit, so stark gezeigt hat. Anscheinend war Reus ja ziemlich gut. Perfekt, dass er abliefert, wenn ich nicht gucke. Das zeigt mir auch wieder, er kann halt nicht unter dem Druck meiner Augen performen. Deswegen so viel dazu. Aber ja, natürlich, als Bayern-Fan, Nagelsmann so vercoachen zu sehen, sehr interessant auf jeden Fall für die nächste Saison, aber andererseits würde ich das jetzt nicht überbewerten. Aber ja, Dortmund ist schon ein ziemlich krasser Turnaround, ne? wenn man sich bedenkt, wo die bei der Favre-Entlassung waren und jetzt einfach mit Terzic auf dem besten Wege doch noch irgendwie in die Champions League, Pokalsieger, die Saison also echt noch gut gerettet, von daher Hut ab und ja, Marco Rose. Viel Spaß mit Edin Terzic im Rücken als Co-Trainer. Wenn das die ersten Monate nicht läuft, könnte das auch relativ schnell zu Ende sein. Aber ihr könnt sehr gerne ein bisschen mehr auch über das Spiel jetzt noch reden. Ihr habt es ja gesehen.
Ja genau, also bevor wir jetzt noch über Terzic und Rose und diese Situation reden, erstmal nochmal zu diesem Vercoachen. Erstmal erklären, also Nagelsmann hat ja mit einer durchaus fragwürdigen Sturmspitze begonnen oder mit einem Sturmduo aus Wang und Sørloth. Würdet ihr das alle als vercoacht ansehen? Also klar, es ist vercoacht, weil die beiden gar nicht in Erscheinung getreten sind und in der Halbzeit ausgetauscht wurden. Aber geht ihr damit? Also Nick, gehst du damit auch, dass es vercoacht war?
Boah, ich glaube nicht, weil also Wang hat ja auch in der Bundesliga gezeigt, was er drauf hat. Ich glaube, es ist ein kleiner, quäliger Stürmer, der viel Tempo mitbringt. Ob man das jetzt vercoachen nennt, keine Ahnung. Also ich denke mal, er hat wieder nach Gefühl und nach Trainingsleistung aufgestellt und was man dann auch unter der Woche oder nee, am Wochenende dann im Duell gesehen hat, ich denke mal, da hat er dann einfach die Leistung eins und eins zusammen addiert und dann geschaut, wer für das Spiel einfach am besten aufgestellt ist. Und in der zweiten Halbzeit ist ja noch Pausen reingekommen, Leipziger viele Chancen, aber vercoachen würde ich das jetzt nicht nennen.
Ja, genau,
also. Da kommt die Blutgrätsche von links von Jonathan Bartels und sagt dir, dass Hwang auf jeden Fall ein katastrophaler Stürmer ist und der in dieser Saison noch nichts gerissen hat. Genauso wie Sørlo ebenfalls. Im Gegenteil, sie haben beide bewiesen, dass sie überhaupt nicht gut genug sind für dieses Team. Beide konnten, Werner überhaupt nicht ersetzen. Und meiner Meinung nach war das schon vercoacht, weil du hast einfach zwei Spieler aufgestellt, die keinen Anspruch mit ihren Leistungen auf den Stammplatz haben sollten. Natürlich kann man jetzt auch den Hot-Take aufstellen, Edin Terzic sollte der neue Bayern-München-Trainer werden und nicht Julian Nagelsmann. Mehr Titel hat er schon mal. Aber nichtsdestotrotz, also man muss auf jeden Fall davon sprechen, dass er sich vercoacht hat. Das hat er, glaube ich, auch danach relativ offen zugegeben. War ein bisschen humorlos im Interview danach. Ja, aber dann nochmal aufs Spiel genauer eingehen. Moritz, fandst du denn insgesamt, dass es verdient war und wie hast du das Spiel so grundsätzlich erlebt?
Ja, genau, also das hat ja auch zum Beispiel Aki Watzke nachher gesagt, dass das Ergebnis jetzt schon zu deutlich ist, also mit diesem 4:1. RB Leipzig hat besonders in der zweiten Halbzeit sehr viel Druck gemacht. Man muss Dortmund einfach ein Kompliment aussprechen, wie konsequent sie ihre Chancen genutzt haben, was auch nicht immer Dortmunds größte Stärke ist. Also das war wirklich sehr gut, auch sehr gut ausgekontert. Eigentlich das, was Leipzig auch so ein bisschen mit Wang und ja, besonders mit Wang vorhatte. Also das war ja Nagelsmann Begründung, ihn auch spielen zu lassen. Und das hat Dortmund wirklich sehr gut gemacht. Tim hat es angesprochen mit einem sehr starken Reus. Also klar, Sancho Doppelpack und Haaland Doppelpack, aber Reus wirklich mal, ja, kann man sagen, wirklich als der wichtigste Spieler in einem Finale. Das hat man ihm bisher nachgesagt, dass er eben in großen Spielen untertaucht und für mich definitiv der Schlüsselspieler gestern auch mit zwei direkten Vorlagen. Hätte Sancho nicht irgendwas Komisches gemacht, hätte er auch noch eine dritte Vorlage gehabt. Also das war für mich so ein bisschen der Faktor, dass Dortmund erstens sicher hinten stand, eiskalt war in ihren Kontern oder generell in der, ja, so die Passgenauigkeit, und Leipzig hat halt einfach aus ihrem Druck nichts gemacht und dann auch direkt verpasst nach dem Tor. Ich glaube, durch Mukiele war es an die Latte da, da den Anschluss zu schaffen. Deswegen hochverdienter Sieg, Pokalsieg für Dortmund meiner Meinung nach.
Ja, wenn ich mich mal da anschließen darf, das sehe ich genauso. Also war ein hochverdienter Sieg für Dortmund. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil in der Mannschaft. Du hast halt diese Rotation. Du kannst einen Mo Dahoud, der für mich auch ein gutes Spiel gemacht hat, auf der 10 spielen lassen. Du hast dadurch einen Emre Can, der von Innenverteidigung wieder auf die 6 rückt. Also da hat Edin Terzic schon auf jeden Fall viel Spielraum. Ich finde, Dortmund ist in die zweite Halbzeit sehr leichtsinnig reingestartet. Ich denke mal, wäre der Lattentreffer von Kunku direkt reingegangen, wäre das Spiel definitiv in eine andere Richtung gegangen. Leipzig hatte ja dann nochmal ab der 70. glaube ich nochmal einen Lattentreffer oder einen Pfostenschuss, also und die Möglichkeit zum 3-2, also ja, das hätte auf jeden Fall auch noch in andere Bahnen gehen können. Und ja, über Jadon Sancho brauchen wir nicht reden, was er da wieder probiert hat. Am Ende war an Gulaschi vorbei, weiß nicht, wollte er nochmal rüberlegen, keine Ahnung. Ja, wir hatten auch vor langer Zeit, hatte Jonathan mal gesagt, Haaland ist der GOAT. Ich fand wirklich, er hat in dem Spiel Upamecano, der jetzt demnächst für die Bayern spielen wird, einfach aufgefressen. Alleine das eine Tor, wie er einfach seinen Körper zwischen Ball und Gegner geschoben hat und Upamecano einfach, wie wir jetzt sagen würden, Moritz Richtung A40 rutscht. Also dieses Tor, ich hab Gänsehaut bekommen. Es war echt, also ein Tor für die Götter.
Ja, dann noch aus dem Stand, den so links noch reinzubringen, ist krass.
Ja, sein Tor. Kann man sagen, dass Upamecano einfach schon in perfekter Bayern-Form ist. Also das muss man ja auch mal so festhalten. Ja,
ist halt die Frage, ob Haaland dann bleibt oder nicht, ob er dann in der nächsten Saison wieder auf ihn trifft. Sein Torjubel fand ich wieder ein bisschen fraglich. Ich glaube, nach der Beetpose, was auch immer das war, jetzt so ein Mammutsprung oder keine Ahnung, wie man es nennen soll. Aber das war
schon ein Meme geworden.
Ja, also aber das Tor war auf jeden Fall ein Tor für die Götter. Vor allem, du kannst ihn halt immer schicken und er nimmt den Ball perfekt mit. Also ja, und Reus, wo du es eben angesprochen hast, in der Halbzeitpause wurde ja auch Jogi Löw nach EM-Teilnahme oder nicht gefragt. Die Nominierung findet ja jetzt auch in den nächsten Wochen statt. Ich bin mal gespannt, welches Konzept er da fährt, ob er Reus wieder mit ins Boot holt oder nicht. Wir werden sehen. Ja, Jonathan, was sagst du zu deinem GOAT?
Er hat natürlich wieder gezeigt, dass er der GOAT ist, so viel steht fest. Auch was man auch nochmal eingehen sollte, finde ich, ist, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt mitbekommen habt, aber dass Angelinho ja kurz davor noch gestrichen wurde aus dem kompletten Kader, weil, also es ist wirklich bekannt gegeben, warum wurde es eigentlich nicht. Nagelsmann hat nur gesagt, dass er nicht näher darauf eingehen möchte. Das ist natürlich für mich auch so eine schwierige Situation. Natürlich haben wir keinen Einblick. Im Zweifelsfall wird es gerechtfertigt gewesen sein. Aber für mich war das vor allem zu Beginn der Saison, aber auch eigentlich durchweg durch die Saison, einer der besten Spieler bei Leipzig, hat sich als einer der besten Links, beziehungsweise so eine Art Mischung aus Linksverteidiger und linkes Mittelfeld, als einer der besten auf der Welt für mich etabliert. Ist natürlich auch schwierig, so jemanden draußen zu lassen in einem Spiel. Und was ich auch nochmal anmerken möchte, ich würde gerne in einer Welt leben, in der Jadon Sancho nicht verletzt war gegen Manchester City, weil dann wäre ich mir nicht so sicher, ob Manchester City im Champions League Finale stehen würde. Und damit gebe ich ab zu Moritz.
Ja, krasses Statement, krasse These. Wäre auf jeden Fall interessanter geworden, wobei es auch so spannend war. Aber zu Angelinho, es gab halt schon mal die Situation, ich weiß nicht mehr genau vor welchem Ligaspiel, aber dass er da eben auch nochmal aus dem Kader gestrichen wurde, weil er nach einer Verletzung über Instagram gefordert hatte, in den Kader zu kommen und Nagelsmann ihn eben noch nicht nominiert hatte für ein Bundesligaspiel. Also scheint jetzt bei ihm nicht immer so richtig vonstatten zu gehen, aber natürlich haben wir da keine Einblicke, aber es war natürlich rein fußballerisch und von der Position schon auch ein Nachteil für Leipzig. Und Tim, du hast jetzt länger schon nicht gesprochen, du hast dich eben gemeldet. Nick hat dich übergangen. Weil du ja auch so ein großer Fußballromantiker bist, was sagst du denn zu auch einer weiteren schönen Geschichte? Ja, dem Abschied für Lukas Piszczek.
Ja, das war natürlich sehr, sehr schön zu beobachten, nach dem Abpfiff, wie sie ihn haben hochleben lassen. Ich glaube, das war ein sehr holpriger Satz, aber egal. Auf jeden Fall, da hat man wirklich diesen Slogan von Dortmund, echte Liebe, da hat man es, finde ich, mal wieder gespürt. Also das erste Mal gefühlt, seitdem Klopp irgendwie da war. So, also das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen auf jeden Fall. Ich habe auch, ich glaube, nach dem Spiel hat er mit Marcel Schmelzer zusammen ein Bild mit dem Pokal gemacht und auf Instagram gepostet. Das war, also da hat auch jemand bei Twitter irgendwie geschrieben, irgendwie das Letzte, was du siehst, bevor die Ära endet oder so. Also es ist ja schon wirklich ein großer Moment, dass die beiden Spieler jetzt ja immer noch in gewisser Weise Teil dieses Teams sind und quasi ihre Dortmund-Karriere mit diesem Titel dann noch beenden können, ist ja schon wirklich ein Riesending. Wobei man natürlich bei Schmelzer sagen muss, dass er jetzt schon gefühlt seit Jahren, ich weiß gar nicht, ob der wirklich noch im Kader ist offiziell oder nur, also irgendwie nur da rumlungert, wie sonst, keine Ahnung. Also nichts gegen ihn, ich war nie ein großer Fan von Schmelzer und fand ihn auch immer relativ überbewertet, aber er hat einen gewissen Legendenstatus in Dortmund, ähnlich wie ein Großkreuz, ne? Einfach weil er auch sehr für diesen Verein steht. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, ansonsten, weiß nicht, habt ihr noch irgendwie was über das Finale? Sonst könnten wir ja mal weiter gucken. Du hast es gerade schon angesprochen. Marco Reus natürlich mit einem guten Spiel oder mit einer sehr, sehr guten Performance zur wahrscheinlich absolut richtigen Zeit, kurz vor der Nominierung. Also es gibt natürlich, vor allem im Mittelfeld, finde ich, einige Plätze und einige Positionen, die theoretisch sehr, sehr gut besetzt werden könnten. Das zentrale Mittelfeld natürlich allen voran. Goretzka, muss man gucken, wird er wieder fit? Wie fit wird er dann sein im nächsten Monat? Kimmich muss gesetzt sein. Gündogan spielt die Saison seines Lebens und ist auch torgefährlich wie sonst was. Ansonsten Florian Neuhaus ist natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, ein sehr junger Spieler. Ich befürchte, für ihn ist es noch ein bisschen früh, vor allem in diesem Pulk an zentralen Mittelfeldspielern. Mo Dahoud hat Nick angesprochen, der hat jetzt in den letzten Monaten vor allem unter Terzic, finde ich, auch eine gute Performance abgeliefert, aber auch da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das klappt. Also fangen wir mal so im zentralen defensiven Mittelfeld so um den Dreh an. Wen seht ihr da oder wen würdet ihr da persönlich aufstellen? Moritz, fang einfach mal an. Wen siehst du da vorne? Ist für dich generell, wie würdest du spielen lassen? Ist es das 4-3-3, also mit einem Sechser und den zwei Achtern davor? Da würde sich ja aus meiner Sicht, finde ich, Kimmich und davor im Optimalfall meiner Meinung nach Gündogan Goretzka anbieten. Wie sieht das bei dir aus?
Genau, das ist eigentlich schon gut zusammengefasst. Das hängt natürlich erstens davon ab, wird Goretzka fit? Das ist ja dann auch so ein ausschlaggebender Punkt. Wenn er dabei ist, macht das 4-3-3 mehr Sinn, als wenn er nicht dabei ist. Weil dann kannst du auch mit Gündogan und Kimmich oder auf der 6 spielen oder ziehst Gündogan vor. Ist halt auch die Frage, wie hoch sieht Löw dann auch noch schon über Jahre seinen gesetzten Mann Kroos an? Ich kann mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Also ich habe schon das Gefühl, dass Kroos immer so ein kleiner Lieblingsspieler von Löw war. auch vollkommen berechtigt. Also klar, viele sagen Querpass Toni und ich sehe es jetzt auch eher so, dass Gündogan beispielsweise vor Großes oder alle jetzt genannten, aber er hat schon seine Daseinsberechtigung da ganz klar. Ja, dann hängt es wie gesagt wirklich von der Formation ab und wenn wir da auf Reus eingehen, hat es natürlich ein Müller schon eher verdient als ein Reus. Dann ist halt auch wieder die Frage, bleibt Löw bei seinem Konzept? Dann nimmst du vielleicht auch eher einen Musiala mit als einen Reus. Das ist halt so die Frage. Also da vorne ist wirklich gar nichts klar. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie Löw sich entscheiden wird. Ich denke schon, dass er Müller mitnimmt. Also Obnövel hat es ja in seiner letzten Show dann noch versucht, ihm zu entlocken, dreimal mit. Auch mit dem Argument, das ist meine letzte Show. Das wäre jetzt wirklich sehr schön, wenn sie das hier jetzt verkünden würden. Löw hat dabei jetzt nichts verlauten lassen. Ja, also kann man es darauf runterbrechen, Jonathan? Also Musiala, Reus, wer entfällt mir gerade? Musiala, Reus, Müller, wen siehst du da vorne?
Also erstmal, du hattest angefangen mit dem Sechsern bzw. Achtern und da muss man eigentlich klar sagen, da gibt's gar nicht viel nachzudenken. Also wenn da nicht Kimmich, Goretzka, Kroos und Gündogan die vier sind, die nominiert werden, egal in welcher Reihenfolge jetzt mal, dann also da würde schon viel falsch laufen. Natürlich, wenn Goretzka verletzt ist, dann ist es wieder was anderes. Und dann im offensiven Bereich würde ich darauf vertrauen, dass Löw wieder sehr viel Scheiße veranstaltet. Dann ist auf einmal Draxler gesetzt oder sowas. Das sehe ich auf jeden Fall schon vor meinem inneren Auge. Der wird auch viel zu oft nominiert. Wenn man jetzt nur nach Leistungen und Potenzial für die Zukunft gehen würde, ganz klare Sache, musst du Müller mitnehmen, musst du Musiala mitnehmen, Havertz haben wir nicht thematisiert, der muss auch mit. So, dann muss man ja sagen, okay, wenn wir jetzt davon reden, dass das Zentrum ist, dann ist das Zentrum voll. Sogar zu voll. Im Zweifelsfall musst du dann sagen, okay, Musiala, du packst es noch nicht, oder du bist für eine der Außenpositionen vorgesehen. Wenn wir dann die Außenpositionen auch nochmal thematisieren wollen, die sind ja dann vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten. Wenn ich jetzt hier auf Transfermarkt gucke, natürlich auf links der bestbewertete Deutsche Ismail Jakobs, immer wieder top, was die abliefen. Also wahrscheinlich Gnabry, Sané müssten auf jeden Fall gesetzt sein. Darf man mal von ausgehen. So dann, danach wird es halt schon ein bisschen schwierig. Wenn man jetzt sagen würde, man würde Musiala mitnehmen, dann kann er ja auch eine der Außenpositionen bekleiden. Müller könnte das auch machen.
Reus auch.
Nur noch, und Reus könnte das auch machen. Wobei ich bei Reus nicht unbedingt das Case sehe, dass er jetzt mitkommen muss. Da würde ich dann vielleicht nochmal lieber jemand anderen sehen. Wenn ich jetzt hier so durchgehe, ist das so dieser eine Spot, den man dann vielleicht so ein bisschen blind vergeben kann, wo es auch nicht so drauf ankommt. Das ist dann ein Spieler, der wahrscheinlich eh keine Minuten bekommt. Dann soll er wegen mir halt Draxler einpacken, damit er nicht rumjault oder sonst was. Das ist mir dann eigentlich auch relativ egal. Und die restlichen Positionen sind leistungsgerecht auch halbwegs einfach zu vergeben. Die Frage ist natürlich, was ist mit Kevin Volland? Jeder von uns würde ihn wahrscheinlich mitnehmen. Löw vermutlich nicht, wieso auch immer. Man weiß es nicht.
Er ist halt einfach der Stefan Kießling der Neuzeit aus Löws Sicht. Also es ist ja absolut unverständlich, was der in Frankreich jetzt abgeliefert hat in der Saison. Monaco ist so gut wie, also die waren, keine Ahnung, vor einem Jahr, anderthalb Jahren ja auch relativ weit unten kurzzeitig mal. Jetzt im Meisterschaftsrennen relativ lange dabei. Volland schießt ein Tor nach dem anderen. Wir sagen, Werner liefert ihn bei Chelsea nicht ab oder sonst was. Oder es wird so die ganze Zeit behauptet, obwohl auch Werner, finde ich, alles in allem eine solide erste Saison in England spielt. Klar auch seine hier und da seine Lapsi hatte, aber meine Güte, aber ohne Scheiß, also Volland, auch ein Max Kruse zum Beispiel, finde ich, wird viel zu selten genannt. Natürlich ist das relativ unrealistisch, dass er mitgenommen wird, weil auch alles, was damals passiert ist, quasi mit Löw und so weiter. Aber auch der würde es rein theoretisch, wenn man nur nach Leistung geht, eigentlich auch zumindest in dieses Gespräch müsste er reingeschoben werden, aber ja.
Aber bei Kruse sehe ich noch den Case, also der ist schon auch von seiner eigentlichen Attitüde her sehr unprofessionell und, also das funktioniert halt einfach nicht in einem Team, wenn du Europameister werden willst. Und was ich auch bei ihm sehe, ist halt einfach, dass er nicht der Spielertyp ist, der jetzt in das aktuelle Team reinpassen würde unbedingt. Ja, und was vielleicht ein bisschen interessanter ja dann nochmal ist, ist in die Verteidigung zu gehen, in die spezieller in die Innenverteidigung. Was würdet ihr denn sagen? ist natürlich auch wieder fragwürdig. Boateng und Hummels, dann gibt es noch Süle, Ginter, Klostermann, man könnte Can als Innenverteidiger nehmen, Rüdiger, Kehrer. Was sind eure vier Favoriten?
Also ich kann ja einfach mal anfangen und kann sagen, dass Emre Can eigentlich genau die gleiche Rolle hat wie bei Dortmund quasi. Du kannst mit ihm viel rotieren. Löw hat ihn auf links schon mal ausprobiert als Verteidiger. Er hat ihn schon mal auf der 6 ausprobiert. Er hat ihn als Innenverteidiger ausprobiert. Also das ist für mich auch ein Kandidat, der wahrscheinlich safe mitgenommen wird, weil er einfach auf vielen Positionen einsetzbar ist. Bei Süle ist halt fraglich, ob er noch für die EM fit wird. Könnte relativ knapp werden, aber ich denke mal, ein Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach ist sicher gesetzt. Ein Antonio Rüde, der bei Chelsea gerade ein sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr gute Spiele macht, ist safe gesetzt. Ja, und dann wird es hinten in der Innenverteidigung wahrscheinlich auch wieder eng. Gibt da ein paar Kandidaten, die wahrscheinlich noch auf dem Klappmesser stehen, ob sie mitgenommen werden oder nicht. Ich denke mal, rechts ist ganz klar Rieke Baku der Kandidat, der bei Wolfsburg eine astreine Saison spielt und auch bei der U21 gezeigt hat, was er drauf hat. Links kann es nochmal interessant werden. Robin Gosens ein Kandidat. Es gab jetzt auch noch in den letzten Wochen die Thematik mit Sosa von Stuttgart, der ja eingebürgert wurde, aber dann
Das habe ich, also jetzt mal ganz kurz das Thema anzuschneiden. Also erstens ist es ja schon ziemlich lost, dass man das nicht vorher geprüft hat. Also
peinlich.
Man hätte ja, also es ist schon auch wieder typisch, also Props an den DFB, kommen wir auch gleich noch zu einem anderen Thema, was nicht so positiv war in den letzten Wochen. Aber gefühlt haben wir jetzt das erste Mal seit Jahren auf links zumindest wieder solide Optionen. Also Robin Gosens spielt jetzt die zweite Saison oder dritte Saison hintereinander in Italien wirklich sehr, sehr gut. Klar kann man sagen, dass er vor allem ein sehr offensiver Linksverteidiger ist und vielleicht ein bisschen in der Defensivarbeit noch Probleme hat und Verbesserungsmöglichkeiten hat, sagen wir es mal so. Okay, fair. Philipp Max finde ich, wie gesagt, in Augsburg schon absolut solide, in Eindhoven solide, aber es ist die niederländische Liga. Halstenberg, ja, theoretisch schon, aber wird, wie Jonathan auch immer wieder gesagt hat, auch öfter in der Innenverteidigung eingesetzt bei Leipzig. Selbe gilt für Klostermann auf rechts. Deswegen, aber trotzdem, das habe ich halt generell nicht so verstanden, warum man da jetzt Sosa, also klar, spielt gut, aber wir haben, anders als Stuttgart, haben wir keinen 1,98 Hünen vorne drin, der dann die Flanken abfängt und verwertet. Wir haben da vorne einen Werner. Deswegen, das ist nochmal eine andere Situation, ob das so geklappt hätte. Kann man natürlich auch hinterfragen. Ich finde es sehr, sehr lustig, to be honest, dass Nico Schulz bei Transfermarkt im erweiterten Kader aufgeführt wird. Der hat da absolut nichts zu suchen, aber okay. Deswegen Innenverteidigung. Rüdiger, ja, Ginter auf jeden Fall. Can, meinetwegen. Und der vierte Platz ist schon interessant. Also, warum nicht Hummels? Also ich sehe es ehrlich gesagt auf jeden Fall realistischer, dass natürlich Hummels als Boateng, muss ich ehrlich sagen, auch wenn Boateng gut gespielt hat, aber Hummels sehe ich da, also vor allem aufgrund der Verletzungshistorie von Boateng, da so für so ein Turnier als besser geeignet an. Das heißt ja auch nicht, dass er jedes Spiel spielen muss, so. Ne? Also von daher, ich glaube, so die vier würde ich tatsächlich nehmen. Robin Koch finde ich sehr interessant, aber da habe ich ehrlich gesagt zu wenig gesehen, um zu sagen, den muss man jetzt unbedingt mitnehmen. Der war ja auch zwischenzeitlich verletzt in der Saison. Und auf rechts ja auf jeden Fall Riedle Baku absolut muss gesetzt sein. Zur Not hätte man da ja auch noch Can als zweite Option. Henrichs bin ich nicht so wirklich überzeugt. Also ich meine, der spielt in Leipzig halt auch kaum. Deswegen hätte man da quasi auch nochmal eine Position, wo man nochmal einen extra Innenverteidiger, aka Klostermann, der ja auch theoretisch auf rechts ausweichen könnte, mitnehmen könnte. Also so die würde ich momentan in der Abwehr sehen. Süle, weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt ein bisschen zu früh. Jetzt habt ihr alle die Hände gehoben. Also Props an euch auf jeden Fall hier.
Wer auch immer weiter machen will. Ich würde ganz kurz meine Ausführung von eben fortführen. Dann können die anderen sofort was sagen. Stimmt. Danke, danke. Also Mats Hummels hat ja bei Sky schon ein Interview gegeben, sehr interessantes, und wo er dann gesagt hat, er wird keine Zusage bloggen. Also er wäre safe dabei. Ich gehe mal davon aus, dass es auch eine gute Alternativlösung wäre. Falls es, wie auch immer bei Deutschland eigentlich, mit dem Verletzungspech am Ende bei manchen Spielern dann nicht klappt. Und Ich habe auch irgendwie noch das Gefühl, dass es ja so einen Überraschungsspieler noch geben wird, der eventuell in die Nominierung mit reinrückt. Das ist so ein typisches
Bold Prediction. Es wird nicht Kevin Volland, es wird Luca Waldschmidt.
Das könnte auch sein, ja, aber das ist halt so ein typisches Löw-Ding. WM 2014.
Das wär dann auf jeden Fall der Tim-Trikot-Bump. Denkt da dran.
Wir denken dran. 2014 war es ja Mustafi. Ja, ich glaube, den hatte ich denn gerade noch mal im Kopf. Ich überlege nochmal, aber auf jeden Fall gab es die letzten Nominierungen auch in Überraschung. Ach ja, genau. 2016 war es Marvin Plattenhardt, mit dem auch keiner gerechnet hatte. Das ist halt so ein typisches Löw-Ding aus meiner Sicht. Und ja, es wird sehr, sehr interessant, wer am Ende dann ja nominiert wird. Ich rede jetzt extra so lange mit die anderen mit den Hufenschaden. Nein, Jungs, ihr dürft jetzt.
Ganz kurz, habe ich irgendwie was verpasst? Du hast gerade gesagt, Hummels Alternativlösung. Also ich sehe den sogar relativ klar in der Startelf neben Rüdiger. Vor Ginter. Jonathan?
Also, bei aller Liebe, Antonio Rüdiger spielt gerade unter Tuchel wahrscheinlich natürlich den besten Fußball, den er jemals gespielt hat, keine Frage. Und er wird vielleicht auch ein bisschen underrated, aber ich sehe nicht den Case, dass Antonio Rüdiger momentan die A-Lösung sein sollte, außer er macht jetzt wirklich im Champions League-Finale irgendwie das Sensationsspiel und überzeugt die ganze Welt. Aber ich sehe einfach noch nicht, dass er auf so hoher Ebene schon bewiesen hat, was er kann. Ich würde ihn auch definitiv mitnehmen. Ich finde, das ist auf jeden Fall außer Frage. Und wenn ich darauf nochmal kurz zurückkommen kann, mit wie man überhaupt mitnehmen sollte. Ich finde meiner Meinung nach, dass, wie Tim es ja schon thematisiert hat, wir haben ein Problem auf rechts. Rüdiger kann alternativ rechts, das heißt, an Rüdiger hat für mich den Platz sicher. Ginter kann auch alternativ rechts, das hat er auch schon gut bei Dortmund gemacht damals. Das heißt, die beiden wären für mich sozusagen auf der Ersatzbank, beziehungsweise Rechtsverteidiger. Dann kommt Baku noch als Rechtsverteidiger mit. Dann muss man halt bei denen gucken, wer am ehesten spielt bei den drei sozusagen oder wer eher in die Innenverteidigung rutscht. Das würde ich dann auch so ein bisschen im Training ausprobieren etc. Und dann die drei Innenverteidiger, die sich um die Startelf für mich duellieren, sind Süle, Hummels und Boateng. Ich finde, Boateng hat in dieser Saison bewiesen, dass er immer noch defensiv wahrscheinlich der beste deutsche Verteidiger ist. Was er halt nicht so gut kann, was Hummels viel besser kann, ist offensiv Fußball spielen und das Spiel aufziehen. Aber dafür hat Hummels auch wieder in dieser Saison ganz, ganz oft bewiesen, dass er defensiv so viele Schlitzer drin haben kann, die man halt bei einem K.O.-Turnier einfach nicht kompensieren kann. Und das habe ich bei Boateng nicht gesehen. Bei Boateng habe ich eher gesehen, dass ich Boateng zutraue, dass er einfach mal einen Weltklasse-Spieler einfach mal abkocht und sozusagen das Gegenteil, was Haaland gestern mit Upamecano gemacht hat, mal mit den Stürmern macht. Und das sehe ich bei den anderen eben überhaupt nicht. Und bei Süle finde ich, eigentlich ist Süle, hat in der letzten Saison auch absolut bewiesen, was er kann. Die Saison läuft halt einfach unglücklich, der Junge ist viel verletzt, aber ihn nicht mitzunehmen, fände ich auch irgendwie eine komische Aktion, vor allem wenn Löw ja immer davon redet, dass er so zukunftsorientiert die Mannschaft ausstellen möchte. Klar, das ist für ihn jetzt nicht mehr im Fokus, aber Süle ist für mich auf jeden Fall eigentlich eine gesetzte Bank.
Aber wäre Can dann bei dir nicht dabei? Also wenn du immer diese Alternativen halt nimmst, wie Rüdiger, Ginter, die beides spielen können, also Can kann halt auch links sonst noch spielen, ist halt die Frage, also so klar, Boateng, Hummels gibt mir richtig geile Vibes, weil das eigentlich so das beste deutsche Innenverteidiger-Duo war und ich ist schon auch, wie du jetzt ausgeführt hast, denen das zusammen auch zutrauen würde. Ich weiß aber nicht, ob Löw tatsächlich Boateng mitnimmt.
Ja, also ob er ihn dann tatsächlich mitnimmt, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich rede jetzt nur leistungsbezogen, was für mich Sinn ergeben würde. Und bei Emre Can muss ich halt sagen, spielt auch gerade einen der besseren Fußballer in seiner Karriere auf jeden Fall. Aber ich würde es in einem K.O.-Turnier nicht unbedingt ihm als positiv auslegen, dass er so viele Positionen spielen kann. Weil er kann jede Position auf einem hohen Niveau spielen, aber keine Position auf dem absoluten Top-Niveau. Auf dem Niveau, wo ich sage, mit ihm können wir, also er ist ja dann auch in sehr zentralen Positionen, auf rechts, links, außen vielleicht noch. Aber als Innenverteidiger oder defensives Mittelfeld würde mir das nicht reichen. Und dann sehe ich halt die anderen, die sich sozusagen auf die eine Position fokussieren, in diesem Bereich halt besser. Er wäre sicherlich auch dabei, wenn halt einer sich verletzt oder so. Also er wäre der, der danach direkt kommen würde. aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass ich, wie ich es eben gemeint habe, dass er mal so ein Spiel dadurch entscheiden kann, dass er so gut ist, sondern bei Emre Can sehe ich eher, dass er mal ein Spiel negativ gegen uns entscheiden kann, weil er dann mal zu hart auf die Kacke haut und sich eine Rot einfängt oder halt irgendwie dann, weil er schon rot gefährdet ist, nicht mehr richtig klären kann, nicht mehr richtig rangeht. Das hat man schon ein paar Mal bei ihm gesehen. Und das finde ich halt bei einem K.O.-Turnier einfach ein bisschen schwierig.
Wunderbar. Ich glaube, das schließt das Ganze doch ganz gut ab. Armin Younes, den haben wir noch gar nicht genannt, könnte natürlich auch eine Option sein, aber der Hype scheint jetzt auch, finde ich, ein bisschen in den letzten Wochen abgeflacht zu sein, so wie die Frankfurter Leistungen. Aber es ist ein Monat, ziemlich genau, also wenn die Folge rausgeht, ist es ein Monat bis zum Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft in München gegen Frankreich. Also, ja, direkt mal ein ordentlicher Brocken. Aber ich meine, naja, es ist das letzte Turnier von Löw, bevor Flick vielleicht hoffentlich den Laden übernimmt. Also, liebe Leute, noch die nächsten knapp 2 Monate durchstehen. Vielleicht sind es auch nur 1,5, wenn wir in der Vorrunde rausfliegen. Aber vom Potenzial in diesem Kader her muss man eigentlich schon sagen, dass man sich auch gegen Frankreich, Portugal und Ungarn durchsetzen sollte, zumindest weiterkommen sollte, egal auf welcher Position. Die 4 besten Gruppen Dritten kommen ja auch noch weiter, also wenn man das nicht schafft. Aber gut, egal. Gehen wir weiter und bleiben so gesehen bei der Nationalmannschaft beziehungsweise beim Verband, beim DFB. Denn nach 2 Jahren, Fritz Keller, gibt es demnächst sehr wahrscheinlich wieder einen neuen Präsidenten. Und ja, also der DFB findet, was das angeht, keine Ruhe. Also ich finde es schon sehr interessant. Seit 2001, seitdem ich auf der Welt bin, gab es, ich habe es gerade nachgezählt, was waren es, 5 DFB-Präsidenten. Insgesamt hatte der DFB in seiner gesamten Zeit seit 1900 13 Präsidenten. Also ein ordentlicher Verschleiß in den letzten knapp 20 Jahren.
Der DFB wechselt den Vorstand wie die Trainer bei Schalke.
Ja, zum Beispiel. Oder beim HSV. Grüße gehen auch raus in die Hansestadt, die wahrscheinlich den Aufstieg mal wieder verkacken. Aber ja, Moritz. Was ist deine Meinung gewesen, als du gehört hast, dass noch DFB-Präsident Fritz Keller den vielleicht auch noch Co- oder Vizepräsidenten Rainer Koch mit einem hohen Nazi-Richter verglichen hat, aufgrund wahrscheinlich seiner Ausdrucksweise oder seiner Verhaltensweise in irgendwelchen Gremien oder sonstigem. Ja, schon schwierig, vor allem sich dann noch rauszureden. Ja, ich hatte ja so einen Bekannten, der so hieß. Es passt halt irgendwie komplett ins Bild.
Also erstmal, um damit aufzuräumen, egal womit man sich dabei rausredet, es funktioniert einfach nicht. Also sind wir mal ehrlich. Natürlich wissen wir nicht genau, worauf Keller anspielen wollte. Es wäre natürlich mal interessant, tatsächlich zu wissen. Dennoch glaube ich dann auch immer noch nicht, dass das so sinnvoll ist, beziehungsweise es ist, wie es auch passiert, zu verurteilen. Man muss sich da einfach nur in den Kopf fassen. Und es ist auch traurig, dass ich tatsächlich mal mit Alfred Draxler übereinstimme, wenn ich sage, dass es einfach peinlich ist, dass der stärkste Verband, Fußballverband der Welt, wie er sich präsentiert. Und da kann ich einfach nur zustimmen.
Wobei das ja jetzt auch keine wirklich kühne These ist, ne?
Ja, klar, aber trotzdem, dass ich ihm zustimmen muss, also dass er was richtig sagt, ist schon egal. Das außen vorgestellt, ist einfach hochgradig peinlich und es ist auch bezeichnet, dass irgendwie die Präsidenten gehen, nur Koch bleibt immer noch. Also ist auch die Frage, ob das so bleiben wird. Aber dann muss man auch wieder neue Posten finden. Und ich weiß auch nicht, wer sich das ehrlich gesagt noch antun will. Und ich wüsste jetzt auch, also ich würde es keinem zutrauen. Schweinsteiger hat ja Angela Merkel vorgeschlagen. Jonathan, deine Hand ist immer noch oben. Das heißt, ich nehme dich jetzt einfach mal mit rein. Deine Hand geht jetzt runter, aber trotzdem, also was sind deine Gedanken dazu?
Er wollte sich halt einfach wie Freisler fühlen auch.
Ja. Und dann bitte gleich auch mit rollendem R sprechen.
Ja, aber sowas von.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht ganz so eng verfolgt, weil mir das alles dann auch ein bisschen auf den Sack geht, dass die ganzen Leute es nicht hinbekommen, sich wie Menschen zu verhalten. Gleiches haben wir ja auch nochmal bei der Thematik Lima Naogo gesehen. Und ich muss aber auch dazu sagen, irgendwie finde ich auch die momentane Kultur so drumherum nicht so gut, dass jetzt halt alle sozusagen nach einer Aussage dann irgendwie gecancelt, zerstört, gelöscht werden müssen. Natürlich war das eine absolut schwachsinnige Aussage und seine Ausrede war auch absolut lächerlich. Genau das gleiche bei Lehmann auch. Aber ich finde, es macht ja dann auch immer so ein bisschen die Summe was. Bei Lehmann hatten wir ja dann noch ganz schön, dass das jetzt nicht der erste Fauxpas war. Beim DFB jetzt, der DFB selbst natürlich schon, aber bei der Personalie selbst wäre mir jetzt nicht so viel im Kopf bei Keller, dass er sowas gemacht hätte. Korrigiert mich, falls ihr was im Kopf habt. Deshalb finde ich es ein bisschen unverhältnismäßig, jetzt so ihn komplett an die Wand zu stellen und als sonst was zu diffamieren. Und ich fand eigentlich, bis auf diese Sache ist ja beim DFB verhältnismäßig sogar ein bisschen Ruhe eingekehrt. Deswegen fand ich es jetzt so ein bisschen schade auch. Und ich glaube auch weiterhin nicht, dass es da die ganze Zeit an den Personalien liegt. Also irgendwas läuft da ja auch grundlegend falsch momentan. Und vielleicht wird auch einfach alles mal ein bisschen besser, wenn es sportlich wieder läuft. Weil dann kann man auch sich ein bisschen mehr auf die sportlichen Erfolge konzentrieren oder auf da ein paar Sachen und nicht die ganze Zeit im Nirgendwo rumspielen. Aber Tim, du willst nochmal was dazu sagen. Was hast du noch für eine Expertise?
Ich glaube, ich habe da gar keine Expertise, um ehrlich zu sein. Aber es ist natürlich jetzt interessant zu sehen, wer den Job dann übernimmt. Also wer tut sich das an? Gestern wurde ja anscheinend in der Sportschau-Übertragung auch, ich glaube, eine Steffi Jones in den Ring geworfen, wo Schweinsteiger dann ja mit Angela Merkel entgegnet hat, was ja auch ein bisschen zumindest auf Twitter für Furore gesorgt hat, dass er sie quasi damit auch so ein bisschen diffamiert hat. Aber das, auch da bin ich ähnlicher Meinung mit Johnny, so diese ganze Cancel-Culture-Scheiße, also schwierig alles, aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Bleiben wir beim Sportlichen. Wer tut sich das an? Ich meine, es wurde jetzt auch irgendwie Uli Hoeneß irgendwie in den Ring geworfen oder Karl-Heinz Rummenigge. Der Karl-Heinz, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also von der Expertise her vielleicht noch, aber also das kannst du halt niemandem verkaufen. So, das glaube ich auf keinen Fall. Ansonsten, ja, keine Ahnung, der beste Freund von Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus, ist ja auch noch irgendwie die ganze Zeit erst als Nationaltrainer gehandelt worden, warum nicht Präsident, also ja, also keine Ahnung, aber im Endeffekt, so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, ist mir das auch relativ egal, also egal wer da kommt, der Nächste, da weißt du, okay, in 3 Jahren kommt der nächste Skandal und schwupps ist er weg, egal ob er jetzt irgendwie eine Uhr irgendwie annimmt oder sonst was, ich meine, da würde Rummenigge natürlich perfekt passen. Aber, ja, keine Ahnung. Moritz, hast du irgendeinen Kandidaten im Kopf oder eine Kandidatin im Kopf, die, ja, irgendwie, keine Ahnung, die alten weißen Cis-Männer da ein bisschen ersetzen kann und mal für ein bisschen Tacheles sorgt?
Nee, also ich habe tatsächlich 2 weiße Cis-Männer. Man muss ja auch Tradition wahren, ne? Nee, also ich finde das eigentlich ganz interessant mit Hoeneß und Rummenigge, weil die über Jahre wirklich den DFB immer als FC Bayern München drunter gemacht haben.
Aber dann bitte direkt als Doppelspitze.
Als Doppelspitze, genau, das meine ich ja gerade. Ja. Weil wie oft hat wirklich der FC Bayern München, besonders in diesen 2 Personen, den DFB runtergemacht und immer wieder starke Männer und so weiter gefordert, die da wirklich mal den Laden aufräumen, dann doch einfach mal selber Hand anlegen. Aber nee, sehe ich auch nicht und es wird im Endeffekt jemanden, den wir gar nicht auf dem Schirm haben, ist vielleicht auch besser so, dass wir den jetzt nicht schon vorher kennen. Vielleicht jemand, der da eher ein bisschen unbehaftet rangehen kann. Genau. Aber ich würde mal sagen, wir gehen zum nächsten Themenpunkt über, oder? Und zwar den nächsten Fauxpas. Und zwar Bayern-Quarantäne-Fauxpas.
Fauxpas?
Ich kann dieses Wort nicht aussprechen.
Ja, okay. Können wir gerne machen. Hintergrund?
Tim, du als...
Ja.
Bayern PR-Mensch. Okay. Du bist Bayern-Experte.
Ich bin nicht Florian Plettenberg von Sport 1.
Was ist passiert?
Nein. No front.
Kern's auf.
Ja, also wie sicherlich alle wissen dürften, sind die Bundesliga-Clubs für die letzten beiden Spieltage jetzt in einem Quarantäne-Trainingslager einquartiert, damit die Saison zu Ende geführt werden kann und nicht solche Geschichten wie bei Hertha passieren jetzt noch zum Ende hin. Oder gut, Schalke, ich meine, bei denen waren auch ein paar Spieler infiziert, da ist es dann wieder egal gewesen. In anderen Sportarten hätte das direkt Quarantäne bedeutet, aber okay, es ist ja die erste Fußball-Bundesliga. Und ja, in den Statuten ist relativ klar festgelegt, dass keine Angehörigen, keine Freundinnen, keine was weiß ich, sonst was, keine Personen außerhalb des Betreuerstabs, des Teams, des Staff wirklich in diesem Trainingslager mit dabei sein dürfen. Und Flick hat sich gedacht, ich bin Ehrenmann, ich bin eh nur noch 2 Wochen hier, ich lasse doch trotzdem einfach mal alle ihre Kinder und Familien mitnehmen. Und ja, das hat jetzt irgendwie ein Landrat, Moritz, du hast es nachgeguckt, wie heißt das Ding?
Das Landratamt Traunstein hat durchgegriffen, genau. Schreibt der genau. Kicker. Bayern Familienangehörige müssen Hotel heute noch verlassen. Nee, sorry, falsch zitiert, noch heute verlassen.
Ja, also wenn ihr es hört, gestern. Auf jeden Fall, ja, absolut die richtige Entscheidung. Also da wurden ganz klar gegen Regeln verstoßen. Klar, ist eine nette Geste. Wie gesagt, deswegen mein kleiner Front auch an Florian Plettenberg von Sport 1. Der das auch eben als diese große Geste dargestellt hat, von wegen, oh, was ist das für ein super Typ, der Hansi wieder super gemacht, das ist doch super nett. Und ich denke mir so, dann kannst du dir das Ganze doch auch irgendwie sparen. So, warum, es gibt diese Statuten, man hat letztes Jahr zum Restart gesehen, was passieren kann, oder da wurde rigoros bei einem verkackten Besuch im Supermarkt von Heiko Herrlich durchgegriffen. Und jetzt sowas, naja. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, inwiefern auch der Verein da jetzt noch irgendwie was an Strafen kassieren könnte. Geldstrafen werden Bayern jetzt nicht groß jucken, aber okay. Ja, also, keine Ahnung, mehr als, ja, gut, dass man da durchgegriffen hat. Komisch, dass die DFL da nicht durchgegriffen hat, weil ich meine, es sind ihre Regeln so, aber, also das verstehe ich nicht so ganz. Wie gesagt, ich will keine Journalistenkollegen da jetzt irgendwie unter den Bus werfen oder sonst was, aber das fand ich, wie gesagt, auf Twitter sehr, sehr interessant, dass man sich da so positiv irgendwie über das Ganze äußert, aber wie gesagt, keine Ahnung. Naja, im Endeffekt ist es jetzt so zurückgenommen worden und entschieden worden, das ist absolut richtig so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also viel mehr, ob man da jetzt noch viel mehr zu sagen kann, irgendwie. Ich weiß es nicht.
Nee, aber Nick hatte hier noch international in den Chat reingehauen. Was, worum geht's?
Also eigentlich hätte ich jetzt doch über die Bundesliga-Vorschau geredet, aber wir können auch gerne erst das Thema abgrasen.
Nee,
das
ist gar kein Thema. Bundesliga, oder? Mir ist egal.
Dann nehmen wir jetzt doch die Bundesliga, perfekt, alles klar.
Aber wir müssen. Also Bundesliga-Vorschau, aber bitte mit zweite Bundesliga, da habe ich noch ein bisschen was. Aber gleich
Die zweite Liga mit Düsseldorf, das ist ja dein Ding.
Tief im Westen.
Aber wir sind ja bald auch da. Schauen wir auf den 33. Spieltag.
Aber Schalke-Fan sein hier. Unfassbar, unfassbar.
Wir sind ja alle Loser. Wir wissen das ja. Schauen wir auf den 33. Spieltag. Ja, interessanter Partien. Ja, nein, vielleicht. Schalke gegen Frankfurt. Ja, für Frankfurt ein absoluter Musssieg, um im Champions League-Geschäft oben mit dabei zu sein. Ich denke mal, das wird auch ein klarer Sieg für Frankfurt. Da haben wir noch die Partie Hertha gegen Köln, Abstiegskeller. Interessant, wer sich da durchsetzt. Und ich meine, Hertha reicht sogar ein Unentschieden, um aus diesem Loch rauszukommen.
Ja, aber die werden das ganz klar gewinnen. Also die werden Köln einfach 3-0 durchs Olympiastadion fegen und dann wird Köln abgestiegen sein am Samstagnachmittag oder frühen Abend.
Gar nicht, wie jetzt die Rechnung ist, aber es wäre ja auch natürlich auch cool, wenn es am Ende heißt, dass Schalke Köln mit in die zweite Liga runtergerissen hat am letzten Spieltag und Max Meyer dann
Die können komplett gerne beide Spiele verlieren. Das ist
komplett auf die Zuverlässigkeit von Schalke kann ich tatsächlich verzichten. Da bauen wir lieber darauf, dass Hertha ein bisschen zuverlässiger ist.
Ja, Mainz ist mit 36 Punkten jetzt schon so gut wie weg. Also Bo Svensson, absoluter...
Aber Mainz spielt nächstes Jahr einfach um die Champions League. Easy.
Ja, wäre jetzt cool, aber ich brauche mal...
Das ist Frankfurt der Kooperationsverein, Johnny. Das ist Frankfurt einfach.
Hier ist jetzt ein bisschen durcheinander, ne?
So, das muss einfach manchmal sein.
So wie der Bundesliga-Abstiegskampf.
Jungs, wollt ihr das übernehmen oder darf ich noch?
Nein, mach weiter jetzt.
Perfekt, danke. Mainz spielt gegen Dortmund, das wird auch nochmal ein interessantes Spiel. Wir werden sehen, ob die Spieler zu viel an dem Abend getrunken haben und der Kater vom Pokalfinale noch erholt wurde. Die anderen Partien, ja, Augsburg gegen Bremen, auch noch ein interessantes Spiel. Bremen, ja, auch noch eventuell ein Kandidat für die Relegation. Ansonsten, ja, der FC Bayern spielt gegen Freiburg, Spiel nicht von großer Bedeutung. Das Spiel Leipzig gegen Wolfsburg, umso mehr. Beide oben im Champions League-Geschäft mit dabei. Wird sich sehen, wer sich da durchsetzt. Ob Leipzig noch die schwere Knochen hat vom Pokalfinale, wird sich dann auch zeigen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Wolfsburg das gewinnen wird, aber wir werden schauen. Ja, und das letzte Spiel, nee, es gibt noch drei Spiele, die nicht erwähnt sind, aber die sind eher von weniger Bedeutung. Gladbach spielt gegen Stuttgart, Leverkusen gegen Union Berlin und Arminia Bielefeld trifft auf Hoffenheim.
Das ist schon von Bedeutung.
Schon, ne? Also vor allem, also du hast gesagt Freiburg, ich meine Freiburg, Union, Gladbach, das ist ja so das Dreier-Duell um Platz 7 um die ominöse Conference League, in die Grüße gehen raus, Max Kruse, vorhin schon genannt, nicht will, also wird Union vielleicht gegen Leverkusen verlieren, also, ne? Die würden sich damit die Europa League sichern können. Bielefeld-Hoffenheim finde ich tatsächlich sehr interessant. Also Bielefeld, ne, im Moment auf 16 Punkte gleich mit Bremen. Ich bezweifle, also es würde mich schon sehr wundern, wenn Bremen einen Sieg einfährt gegen Augsburg. Für mich ist das ein richtiges 0-0. Also gefühlt sind beide Teams auch richtig trash diese Saison. Und ich verstehe nicht, wie die überm Strich stehen können.
Danke, dass du mir schon mal deine Tipps bei Kicktipp erfahren hast. Die werde ich dann genauso.
Aber du bist ja eh ziemlich weit jetzt auch mittlerweile hinter mir, von daher ist mir das relativ schnuppe. Ja,
es sind noch drei Spieltage, es sind noch viele Punkte zu holen. Am Ende werden die Hasen gezählt.
Ja,
ne?
Ja, egal. Ich werde sowieso nicht mehr gewinnen, von daher ist jetzt auch egal, ob ich jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter werde.
Also ich muss hier kurz noch unterbrechen. Nick, klär uns auf, was hat es mit dem Spruch "Am Ende werden die Hasen gezählt" aus sich?
Ich hab das Wort Jagd vergessen. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt.
Ach so, ja. So ist das. Meinst, am Ende kackt die Ente oder so.
Ja, so wird ein Schuh draus. Bielefeld gegen Hoffenheim nochmal kurz dazu. Hoffenheim ist wie gesagt so die absolute Wundertüte in dieser Saison. Und es würde mich absolut nicht wundern, wenn Bielefeld da mal wieder so ein 1-0 raustaut. Du hast es im Vorgespräch gesagt, Nick, oder Moritz. Die weiße Weste, Stefan Ortega, der ja auch irgendwie gesagt hat, er wäre bereit für Bayern. Also Konkurrenzkampf an Alex Nübel ist angesagt. Wenn der gegen Hoffenheim die Null hält, was schwer wird, aber machbar, ja, wer weiß, könnte das auf jeden Fall sehr interessant werden für Bielefeld. Und wenn die das gewinnen, sieht das schon nicht so schlecht aus mit dem Klassenerhalt. Also deswegen auf jeden Fall auf das Spiel achten. Leipzig mit einem Unentschieden sind sie Vizemeister gegen Wolfsburg. Andererseits Wolfsburg könnte mit einem Sieg die Champions League quasi sicher machen, aufgrund der deutlich besseren Tordifferenz im Vergleich zu Frankfurt. Und ja, so viel wie gesagt zu mir. Am Ende steigt Köln hoffentlich ab. Bremen verkackt in der Relegation gegen Fürth und dann sind wir alle froh. Moritz, Johnny, was gibt's?
Ja, wer mir hier viel zu wenig erwähnt wurde, ist Augsburg. Also Augsburg ist momentan für mich auch ein heißer Kandidat. Die spielen jetzt im direkten Vergleich gegen Bremen. Die Bremener Mannschaft wirkte eigentlich, also natürlich, sie spielen keinen schönen Fußball und keinen effektiven Fußball, aber vom Mannschaftsgefilde her wirken sie eigentlich noch sehr intakt und versuchen wenigstens zu kämpfen. Bei Augsburg ist es jetzt halt so, dass sie einen neuen/alten Trainer haben, der jetzt nicht den besten Einstand wieder hatte und ich jetzt nicht unbedingt den Case sehe, dass sie eine so viel bessere Mannschaft haben als Bremen, und wenn du gegen Bremen verlierst, dann steigst du auch ganz schnell ab, muss man ja dann festhalten. Deswegen finde ich, muss man Bremen, also ich würde momentan sagen, Bremen schafft es eher als Augsburg. Köln steigt sowieso ab und Bielefeld rettet sich dadurch, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen, weil Hoffenheim ist jetzt sicher und dann werden die überhaupt nicht mehr seriös spielen und die haben sowieso schon die ganze Zeit katastrophal gespielt. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Oben wird der Kampf natürlich auch sehr interessant werden. Mainz 05 ist noch direkt involviert. Wir spielen jetzt gegen Dortmund, dann noch gegen Wolfsburg. Jetzt gerade haben wir Frankfurt schon Punkte abgenommen. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir nehmen die Träume weg. Ich hoffe so ein bisschen, dass Dortmund es schafft. Das wäre relativ wichtig für den deutschen Fußball, weil dann könnte man vielleicht Jadon Sancho und Erling Haaland noch ein weiteres Jahr in der Bundesliga genießen. Und natürlich hoffe ich auch darauf, dass unser Kooperationsverein, der uns zum Klassenerhalt verholfen hat, dass Eintracht Frankfurt in die Champions League einzieht und ich endlich mal einen Lionel Messi, einen Cristiano Ronaldo mit meinen eigenen Augen live im Stadion sehen darf.
Also ist dann die Fahrt rüber nach Frankfurt schon safe für dich?
Da wird jeder Euro in die Hand genommen, um in meine Augen zu investieren.
Ja. Wobei Ronaldo ja vielleicht auch nächstes Jahr Europa League spielen, ne?
Das stimmt.
Du hast es gerade angesprochen. Es ist der perfekte Übergang. Eigentlich wollte ich jetzt mal kurz über die Liga 3 reden, wo das Aufstiegsrennen auch noch spannend ist.
Dynamo Dresden. Zweite Bundesliga, hallo.
Ich dachte, du hast hier kurz angeskippt mit Kräuter Fürth, aber ja, dann können wir das gerne auch mal machen.
Das war mir zu kurz.
Ich will jetzt leise, ob der Kohut spricht.
So. Also. Erstmal. Vorhin kam so ein kleiner Stupser rüber hier zu mir von Nick, von wegen, ja, Düsseldorf, bla bla bla. Ja, alles entspannt. Ich bin froh, wenn Düsseldorf nicht aufsteigt und Uwe Rösler gefeuert wird. Der ist nicht der richtige Mann für diesen Job. Friedhelm, komm zurück. Wir verzeihen dir das Intermezzo Köln, wenn du zurückkommst und uns wieder hochführst. Aber viel wichtiger, Bochum kann mit einem Sieg, mit einem Punkt, egal, das Ding festmachen und aufsteigen an diesem Wochenende. Das freut mich natürlich sehr. Vor allem natürlich wird Simon Zoller sehr, sehr freuen. Da wird der Bizeps auf jeden Fall wieder geflext. Also auf jeden Fall, Bochum ist erstmal, ich glaube, seit 11 Jahren oder so, dann in der Bundesliga. Das freut mich. Das war, ich glaube, mein zweites Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe, Bochum gegen Bayern damals, Hackentor von Ribéry, sehr, sehr wild, sehr, sehr wildes Spiel. Und Kiel kann das Ganze auch klar machen mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg, je nachdem wie Fürth spielt. Also das ist auch sehr, sehr nice für Kiel, wenn die nach dieser Saison Pokal-Halbfinale dann auch noch aufsteigen direkt. Also das wäre nice. Fürth im Moment 3 Punkte vor Hamburg auf dem 3. Platz. Ich bin sehr gespannt, wenn die in der Relegation sind. Das wäre ja nicht das erste Mal, glaube ich. Zumindest ist das schon mal passiert, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin. Da haben sie es ja damals nicht geschafft. Ob sie danach dann, wenn sie es diesmal wieder nicht schaffen, wieder so abstürzen und eher in Richtung Abstiegskampf gucken müssen nächste Saison, das wird natürlich heftig und interessant zu beobachten sein. Aber abwarten, was passiert. Hauptsache, Hamburg steigt nicht auf. Da sind wir uns einig. Das ist immer wieder einfach ein Joy to watch im Frühling. Man weiß, wenn der HSV Spiel nach Spiel verliert, ist Frühling. So auch in diesem Jahr. Das war auf jeden Fall schön zu beobachten. Und das war der kleine Blick in Richtung Unterhaus. Dritte Liga, du hast es angesprochen, Nick, ist auch sehr, sehr wild. Also rein für die zweite Liga und für die Fans, wenn die dann nächste Saison wieder da sind, wären Dresden, Rostock und 1860 natürlich schon ziemlich geile Vereine, muss man sagen. Natürlich 1860 ist jetzt nicht so ein Verein, den ich mega sympathisch finde, aber hätte natürlich was auf jeden Fall verglichen mit Ingolstadt. Das ist auch sehr, sehr eng alles noch. Dresden kann es mit einem Sieg klar machen. Rostock wäre auch so gut wie durch, aber sehr, sehr knapp. Nick, du hast es gerade angeschnitten. Was hast du noch so zur dritten Liga zu sagen? Wer macht's am Ende?
Ja, das wird schwierig. Am letzten Spieltag spielen halt dann nochmal Ingolstadt und 1860 zusammen. Gegeneinander. 1860 reicht halt ein Unentschieden, um den Relegationsplatz festzumachen. Hansa Rostock mit 67 Punkten auf Platz 2, den Jetzt müssen wir mal jetzt rechnerisch wieder mit dem Torverhältnis, wird es wieder schwierig, aber ich weiß nicht, ob denen auch ein Unentschieden reicht, je nachdem, wie das dann ausfällt. Und ja, wir werden sehen, wie sich das alles die nächsten Wochen und Tage dann entwickelt. Was sich auch in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird, ist das Internationalgeschäft. Ich spreche da einen Cristiano Ronaldo an. Ich würde jetzt gerne weiterreden, aber ich muss einfach unseriös bleiben und nochmal kurz das Bild den Leuten vor Augen haben, wie Moritz gerade auf sein Handy geschaut hat, seine Zunge im Mundwinkel raus hatte und einfach glücklich war. Jonathan hält auch gerade seinen Mikrofonarm einfach fest, als wenn es eine Gitarre wäre. Aber lass mir das sein, reden wir nochmal über
den. Man muss die Leute auch einfach mal mitnehmen. Das ist genau. Ja, ne? Sehr, ein guter Service, Nick. Sehr, sehr schön, das gefällt mir.
Kein Thema, bei dir gab es leider nichts anzumerken. Egal, reden wir nochmal über
Ich bin da einfach solide.
Das Internationalgeschäft, zwei Sachen würde ich gerne da ansprechen. Einmal, dass Paris nicht Meister wird und eine absolute Katastrophensaison spielt. Mich hat es auch gewundert, dass Neymar verlängert hat. Aber die Millionen sollten da absolut stimmen anscheinend. Und ja, das Thema Ronaldo. Ich gehe mal davon aus, dass Ronaldo bei Moritz zum Beispiel der bessere Spieler ist als Messi. Tim und ich sagen, Messi ist besser als Ronaldo. Die Diskussion könnten
wir... Ja, Moritz hat auch keine Ahnung.
Ich sage auch nicht, dass er der Bessere ist. Ich habe nie gesagt, dass er fußballerisch besser ist.
Aber als wir die Frage gestellt haben, Messi oder Ronaldo...
Ronaldo. Er ist der Goat. Goat ist aber nicht nur fußballerisches Können.
Der Goat und dann kam Lukas und hat gesagt, Pelé.
So, lass uns nicht raus. Das Goat-Diskussion anfangen. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Worauf willst du hinaus?
Genau, dass Ronaldo nächste Saison nicht mehr Champions League spielen wird und wahrscheinlich dann noch wechseln muss, bevor ich ausgehe. Meinst du?
Ja.
Nach Paris.
Wie gesagt, Jungs, ich habe schon mal mehrfach in der WhatsApp-Gruppe den Case gemacht. Was ist, wenn Ronaldo und Messi sagen, ja, lass doch mal drauf scheißen, was die ganze Zeit war, von wegen, ja, wir hassen uns und blablablub. Lass mal einfach jetzt mit Mitte 30 am Ende unserer Karriere sagen, wir schließen uns nochmal zusammen und gehen versuchen jetzt noch einmal einen großen Titel zu holen, noch einmal die Champions League zusammen zu gewinnen und so eine Art Super-Team zu bilden. Und wir treffen uns einfach bei Paris, die haben eh viel Geld. Dann chillen wir noch ein bisschen mit Neymar und Mbappé und sind da die absolute Flügelzange vor dem Herrn. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Paris hat es ja scheinbar auch nötig. Du sagst jetzt katastrophale Saison. Ist natürlich immer schwierig, das zu bewerten, weil jede Saison, wo sie nicht jeden Titel in Frankreich gewinnen, ist halt quasi eine Katastrophensaison. Aber irgendwie muss das ja auch mal passieren. Also sie können ja auch nicht immer alles gewinnen. Aber auf jeden Fall wird man sich ärgern, dass ein gewisser Thomas Tuchel jetzt wieder im Champions League-Finale steht, während Paris das nicht geschafft hat. Ja, die Frage ist auch, muss Ronaldo wechseln? Was heißt, muss Ronaldo wechseln? Vielleicht will Ronaldo auch die Europa League gewinnen. Hat er, glaube ich, noch nie.
Ne, also, keine Ahnung, die Mutter von Ronaldo, die hat ja die hat ja Beispiel...
Ja, ihr Sohn soll doch nochmal nach Portugal kommen, genau.
Direkt zu Sporting. Ja, Sporting. Die sind auch gerade Meister geworden, nach 19 Jahren, glaube ich. Ja, sorry, dass ich gerade Mutter gesagt habe, ich glaube, deswegen habt ihr gelacht.
Nein, das ist ja ganz normal in der Eifel, dass man so redet, oder?
Ja, okay. Haben wir meinen Background auch nochmal drin. Nee, also, ich denke schon, dass er dann geht. Aber Johnny, ich glaube, die Träume, die du da hast, also die will ich natürlich auch teilen, aber die sind ein bisschen unrealistisch. Also ich weiß nicht, wie Paris das stemmen soll.
Kurzer Einwurf, warum sollen sie es denn nicht stemmen? Messi ist ablösefrei, Ronaldo hat ein Jahr Vertrag, ist 36.
Und das Gehalt? Wird
es teuer sein? Ja, als ob Messi und Ronaldo, wenn sie jetzt, also wenn wir jetzt von dem Case ausgehen, dass sie sich absprechen und sagen, wir gehen zu einem Verein, dann können die sich ja auch absprechen wie Dirk Nowitzki oder so und sagen, yo, wir spielen hier nur ein, zwei Jahre und verdienen dafür halt auch wenig. Ich krieg Millionen durch andere Werbeverträge. Also die sind ja nicht darauf angewiesen. Wenn es denen wirklich nur um den Titel geht, um einmal zusammenzuspielen, dann wäre das umsetzbar. Daran würde es nicht scheitern.
Ja, auf jeden Fall das schönste Ende dieser Ära, glaube ich, dass man sich vorstellen kann und erträumen kann. Die Frage ist halt, ob man das unbedingt so gezwungen bei einem Verein wie Paris sehen will. Aber ja, also Neymar hat ja jetzt auch gesagt, er hat jetzt schon mit Messi gespielt, mit Suarez, er will jetzt auch mal unbedingt mit Ronaldo spielen. bei Messi sieht es aktuell eher so aus, als würde er bei Barca bleiben. Aber ich denke schon, dass wir, also ich sag jetzt einfach mal, zu 80% spielt Ronaldo bei Paris.
80%?
Ja, wo soll, also denkst du, der spielt Europa League? Da beendet er eher die Karriere oder geht nach Portugal?
Ich würde sonst noch vielleicht eine Rückkehr zum Man United in den Raum werfen. Was ich mir also rein theoretisch vorstellen könnte, ob das so, ich meine, gab ja auch ein paar Unruhen da rund um den Verein, aber keine Ahnung.
Also, no hate an ihn, aber ich weiß nicht, ob er das noch halten kann in der Premier League vom Tempo. Also zum Beispiel die Liga Frank, also die französische Liga, La Liga jetzt auch noch, aber auch die italienische Liga sind ja eher, ja keine Ahnung, so, dass er da einfach auch rumstehen kann und seine Kopfballtore macht, seine Elfmetertore und vielleicht ein paar Weitschüsse.
Wir wissen es alle nicht. Also
ich denke, für seine Karriere wird es auch am meisten Sinn machen. In Paris hat er auf jeden Fall zum einen diesen Flair um Paris sicher, auch sowas wie, dass sie dann halt mal Jordan oder so als Sponsor haben. Das kommt ihm ja auch so ein bisschen entgegen von seinem Coolness-Faktor und seinem Mythos so um ihn rum. Bei Lissabon hätte er halt unnormal diesen Druck, dass er jetzt nochmal irgendwie was erreicht, mehr oder weniger. Und die Heimkehr sozusagen, die überhaupt keine Heimkehr ist, die wir aber alle so in unseren Köpfen hätten zu Manchester United, die wird es, glaube ich, nicht geben, weil es halt einfach keine Heimkehr ist. Der ist da halt hingewechselt als Karriereschritt. Ich glaube nicht, dass er zu diesem Verein unbedingt so krass viel, für diesen Verein übrig hat.
Er halt zur Personalie Verein, Ferguson.
Ja, genau, beispielsweise.
Ja, das kann sein, das stimmt.
Ich glaube, da ist der Verein auch überhaupt nicht mehr, also er ist überhaupt nicht mehr identisch mit diesem Verein. Paris wäre auf jeden Fall ein sehr logischer Schritt. Bundesliga kann man leider Gottes ausschließen. Und ja, wie gesagt, wieso nicht mit Messi irgendwohin? Wegen mir.
Haaland geht zu Paris und von dem Geld holt sich Dortmund einfach Ronaldo.
Ich kann damit leben, wenn Paris einmal die Champions League gewinnt, wenn ich dafür Messi und Ronaldo
spiele. Nee, kann ich nicht sehen. Das, sowas brauche ich nicht.
Wir wissen es alle nicht. Am Ende sind wir eh zwei Saisons weiter und Mainz spielt in der Champions League gegen Ronaldo mit PSG.
Keiner weiß es.
Ich würde sagen, der die Folge.
Ich war gestern mit Ronaldo essen und der kommt zu Mainz.
Okay, jetzt wird's noch unseriöser. Lassen wir das lieber. Ich würde sagen, der die Folge begonnen hat, beendet die Folge auch. Von mir habt ihr alles gehört. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, hat sehr viel Spaß gemacht.
Jo, true. Das war auf jeden Fall ein sehr wildes Comeback. Ich wollte vorhin tatsächlich zum Anfang noch so einen Friends-Reunion-Drop-Witz irgendwie machen, aber das passt irgendwie nicht so, von daher sage ich auch einfach mal tschüss und adios, gönn dir Johnny.
Und mit diesem wunderschönen Outro sage ich auch nochmal gut Kick in die Runde. Wir sehen uns dann in 2 Jahren in der Champions League, wie Nick es schon schön geframed hat. Auf geht's, Mainzer, Bo ist back und wir begrüßen euch hoffentlich jetzt wieder regelmäßig. Ein Versprechen, was wir eh nicht einhalten, aber da bis dahin, bis zur nächsten Folge in einem Jahr. Adieu.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.